Wir lesen ja derzeit im 1. Korintherbrief, heute Kapitel 11, Vers 2 und 3. Letztes Mal hatten wir den ersten Vers so als Übergang in die neue Überschrift Christliche Ordnung und das Abendmahl des Herrn. Und nun werden wir die ersten beiden weiteren Verse 2 und 3 lesen und betrachten unter dem Thema die ordnende Weisheit Gottes. Gott ordnet nicht nur äußerlich, sondern auch innerlich, denn er steht zu Ordnungen, die er selber gegeben hat. Der Apostel Paulus schrieb hier, geführt durch den Heiligen Geist, ich lobe euch, liebe Brüder, dass ihr an mich gedenket in allen Stücken und haltet die Weise, wie ich sie euch gegeben habe. Ich lasse euch aber wissen, dass Christus ist eines jeglichen Mannes Haupt, der Mann aber ist des Weibes Haupt, Gott aber ist Christi Haupt. Soweit Gottes Wort, diese Verse. Dass Gott ein Gott der Ordnung ist, das lesen wir in vielen Beispielen, Aussagen der Heiligen Schrift, dass er selbst eine Ordnung ans Licht gebracht hat, die er erhält und die er auch weiterempfiehlt, nämlich seinen Geschöpfen sie zu halten. Denn Gottes Ordnungen sind gut und absolut. Sie geben einen Rahmen, in dem man sich gesichert bewegen kann. Sie geben einen Rahmen, in dem man ihm auch leben kann und auch miteinander gut vorankommt. Im Rahmen der Ordnungen Gottes gibt es keine Probleme, weil Gott selbst den Rahmen so abgesteckt hat, dass man darin leben kann und nicht sterben muss. Wir lesen von der Ordnung Gottes, das muss ich hier als Vorspann, bevor ich dann auf die zwei Verse noch mal tiefer eingehe, sagen. In Psalm 104, Vers 24 zum Beispiel, Herr, wie sind deine Werke so groß und viel? Du hast sie alle weislich geordnet. Geordnet. Gott hat sie geordnet. Mit einem ganz bestimmten Platz, an einem ganz bestimmten Punkt, in einer ganz bestimmten Konstellation, um bestimmte Dinge auszurichten und auch Freiräume zu schaffen zum Leben. Du hast alles weislich geordnet und die Erde ist voll deiner Güter. Oder wenn wir die Rede Hiobs lesen in Hiob 38, es ist ja alles Gottes Wort, es ist alles inspiriert durch den Heiligen Geist, so dass es uns mitgeteilt werden konnte und wir erkennen, dass Gott Ordnungen geschaffen hat. Da sprach Hiob ab Vers 32, oder Gott zu Hiob in dieser Rede, weil ja Hiob ein wenig ungeduldig zunächst war, mit der Frage, warum geschieht mir das, bin mir keiner Schuld bewusst und so weiter. Und dann kommt die Frage an ihn, kannst du den Morgenstern hervorbringen zu seiner Zeit oder den Bären am Himmel samt seinen Jungen heraufführen? Weißt du des Himmels Ordnungen? Kennst du diese Ordnungen? Konntest du sie erdenken? Konntest du sie festmachen? Oder bestimmst du seine Herrschaft über die Erde? Kannst du diese Ordnungen selber einsetzen, damit es eine gute Herrschaft über die Erde, über die Menschen gibt? Das sind so die Fragen. Aber darin steckt die Aussage, Gott hat eine Ordnung gegeben, die zum Guten dient, die den Menschen segnet und zum Segen werden lässt innerhalb der Ordnungen. Kannst du deine Stimme zu der Wolke erheben, dass dich die Menge des Wassers bedecke? Kannst du die Blitze auslassen, dass sie hinfahren und sprechen zu dir, hier sind wir? Gott hat gewisse Ordnungen eingesetzt, gewisse Reaktionen und Aktionen, die gut sind für seine Schöpfung, für den Menschen und worin ihm die Ehre gegeben wird. Wer gibt die Weisheit in das Verborgene? Wer gibt verständige Gedanken, heißt es hier. Wer ist so weise, der die Wolken zählen könnte? Wer kann die Wasserschläuche am Himmel ausschütten? Wenn die Wolken gezählt werden können, dann ist Gott es, der sie zählen kann. In seiner Ordnung können sie da sein und haben eine Funktion. Wenn der Staub begossen wird, dass er zuhauf läuft und die Schollen aneinander kleben, wer kann dann die Wasserschläuche am Himmel ausschütten? Kannst du der Löwen ihren Raub zu jagen geben und die jungen Löwen sättigen? Wenn sie sich legen in ihren Städten und ruhen in der Höhe, da sie lauern, wer bereitet dem Raben die Speise, wenn seine Jungen zu Gott rufen und fliegen irre, weil sie nicht zu essen haben? Also eine Aussage darüber, dass Gott sagt, ich habe diese Ordnungen und somit innerhalb der Ordnung die Möglichkeiten zum Leben geschaffen. Feste Ordnungen durch Gottes Weisheit. Wir lesen ja auch im Gottesdienst, im alttestamentlichen Gottesdienst, dass Ordnungen geschaffen worden sind. Durch den Heiligen Geist wurde David animiert, als es um den Tempelbau ging, durch seinen Sohn Salomo, den Priesterdienst und den Levitendienst und eben auch den Torhüterdienst, den Gesangsdienst zu ordnen. So, dass wir sogar im Neuen Testament von dem Vater Johannes des Täufers lesen, dass er nach der Ordnung Abias gerade seinen Dienst versah, während der Engel Gabriel ihm erschien. Die Ordnung Abias war die achte Ordnung. Er sollte ja hinein zum Räuchern gehen. Und 24 Ordnungen, ihr könntet das nachlesen, gibt es in 1. Chronik 23. Das ist ja nicht von ungefähr. Das ist nicht die Ordnung, die David sich ausgedacht hat, sondern Gott gab Ordnungen, damit es im Gottesdienst auch ordentlich zugeht. Denn Gott liebt ja kein Chaos, weil er selbst ein Gott der Ordnung ist. Ein Gottesdienst im Durcheinander, das ist scheußlich vor ihm. Er braucht Ordnungen, die ihm gefallen. Und da heißt es dann in 1. Chronik 23,6, also machte David seinem Sohn Salomo, Vers 1, zum König über Israel, da er alt und des Lebens satt war. Und Vers 6, und David machte Ordnungen unter den Kindern Levi, nämlich unter Gerson, und dann kommen die Namen. Ordnungen, und zwar, weil sie ja 24.000 sollten am Berg des Hauses Gottes stehen, 6.000 Amtleute und Richter sein, 4.000 Torhüter und 4.000 Lobsänger, die des Herrn Lob singen mit Saitenspiel. Ordnungen, Einteilungen, die David durch den Heiligen Geist vollführte. Er war der Gesalbte des Herrn. König konnte man ja nicht ohne Salbung sein, ohne Salbung Gottes. Ja, so war David also unter der Hand des Herrn, um einmal auch den Sohn Salomo zu beauftragen, den Tempel zu bauen. Das hatte er nun, eigentlich wollte David das ganz gerne, aber der Herr hat gesagt, meine Ordnung ist, Salomo wird's tun. Und du sollst gewisse Ordnungen des Gottesdienstes aufrichten. Ferner lesen wir dann Kapitel 24, Vers 1. Dies waren die Ordnungen dann der Kinder Aaron. Die Kinder Aarons waren Nadab, Abihu, Eleazar, Itamar. Das heißt also, Leviten waren ja die Mitdiener an der Peripherie. Da gab es sehr, sehr viel zu tun, aber alles in der Ordnung Gottes, nicht im eigenen Gutdünken. Die Priester, die in das Heilige und Allerheiligste gehen durften, konnten auch nicht einfach so da reingehen, wie sie wollten. Sie mussten ganz bestimmte, von Gott angeordnete Bekleidung haben. Sie konnten nicht da einfach mit ihrem Straßendress, den sie so vielleicht auf dem Felde oder dort in der Stadt anhatten, ins Heiligtum des Tempels gehen. Sie mussten die Ordnungen Gottes einhalten. und auch nicht nur im Sinne ihrer Kleidung, sondern im Sinne der Zeit. Wann darf man reingehen? Wie muss man reingehen? Was muss man verrichten? Ordnungen Gottes. So wie zum Beispiel kürzlich der Yom Kippur hier auch unter den Juden gefeiert worden ist, der jüdischen Gemeinde. Gott hat eine Ordnung gegeben, nur einmal im Jahr darf der hohe Priester mit Blut ins Allerheiligste. Ordnung Gottes. Wehe dem, der diese Ordnung übertritt, der kann nicht leben. Der muss dem Chaos verfallen. Und es war ja bei Todesandrohung auch verboten, zu anderen Zeiten hineinzugehen. Und auch in Kapitel 26, Vers 1 von 1. Chronik lesen wir auch, da sind Ordnungen ganz bewusst aufgerichtet worden. Da steht es von den Ordnungen der Torhüter. Also nicht jeder konnte einfach sich dort an die Tür stellen und sagen, jetzt will er immer ein bisschen aufpassen und gucken oder ich werde mich mal so hinstellen oder so hinstellen. Nein, es gab feste Ordnungen. Ordnungen festgelegt in der Heiligen Schrift. Ordnungen durch den Heiligen Geist Gottes gegeben. Und dann werden danach die Namen genannt, wer wann was tun darf. Nicht zu jeder Zeit. Und das kennen wir ja auch schon im Kleinen bei uns. Wir haben Ordnungen im Haushalt. Wir werden sicher nicht auf die Idee kommen, unsere Kleinwäsche in den Kühlschrank zu legen. Nein, da gibt's einen anderen Schrank. Und wir werden dann auch nicht die Butter in den Kleiderschrank legen. Wir lieben ja auch Ordnungen. Ordnungen, die vernünftig sind. Vernünftig ist, dass eben die Butter in den Kühlschrank kommt und die Kleider in den Kleiderschrank. Und wir wollen das nicht verkehrt haben, umgedreht haben. Somit gibt es ja auch Ordnung im öffentlichen Leben. Die Ämter heißen ja jetzt Ordnungsämter, nicht? Und dann kommen manchmal so Autos gefahren vom Ordnungsdienst. Ja, Ordnung schaffen. Ordnung ist ein wichtiger Begriff. Und auch im Neuen Testament geht es nicht ohne Ordnung zu. Und das meinte Apostel Paulus ja auch, wenn er an die Korinther schrieb, wo ja manches ein bisschen unordentlich geworden war. Im Miteinander. Unordentlich in Erkenntnis der Wahrheit. Unordentlich im missionarischen Dienst. Aber er sagt, ihr habt doch die Weise, die ich euch gesagt habe, nicht vergessen. Und stellt ihnen nochmal eine geistliche Ordnung vor. Wir lesen zum Beispiel auch in der Apostelgeschichte, Kapitel 14, 21 bis 23, dass der Apostel Paulus in verschiedenen Städten war und das Evangelium verkündigte. Und dann heißt es, und sie ordneten Älteste hin und her. Durch Fasten, durch Beten. Das ist so eine geistliche Ordnung, das war nicht demokratisch. In der Bibel geht das ja nicht so demokratisch, sondern theokratisch zu. Ja. Demokratisch, das ist die menschliche Seite, Volksherrschaft. Aber in der Bibel geht es theokratisch zu. Da wurden die Ältesten geordnet durch Fasten und Beten, durch den Heiligen Geist an den verschiedenen Orten. Gott teilte ein, wer wo was zu tun hatte. Und wenn wir weiter forschen, dann sind wir ganz erstaunt, wie Gott Ordnungen ernst nimmt. Zum Beispiel im 15. Kapitel des ersten Korintherbriefes, wo wir auch noch hinkommen, da wird von Ordnungen der Auferstehung gesprochen. Also die Auferstehung kann nicht irgendwie stattfinden. Nein, das hat seine ganz bestimmte Ordnung. Ja, da lesen wir das zum Beispiel in Vers 23 und 28, oder ich lese mal 22, denn gleich wie sie in Adam alle sterben, so werden sie in Christo alle lebendig gemacht, ein jeglicher aber in seiner Ordnung. Da wird nicht pauschal lebendig gemacht, sondern jeder in der richtigen Ordnung und Reihenfolge. Der Erstling Christus, da passiert vorher nichts. Danach die Christo angehören, wenn er kommen wird, danach das Ende, wenn er das Reich Gott und dem Vater überantworten wird, wenn er aufheben wird, alle Herrschaft und alle Obrigkeit und Gewalt. Er muss aber herrschen, bis dass er alle seine Feinde unter seine Füße lege. Der letzte Feind, wieder in der Ordnung, ja, das kommt alles noch dran. Der letzte Feind, der aufgehoben wird, ist der Tod. Das heißt, dass kein Mensch mehr stirbt, weil ja die Erde dann aufgelöst wird und die, die zu Gott gehören, aufgenommen werden in Ewigkeit. Da gibt es keinen Tod mehr. Alles in seiner Ordnung. Das kommt alles zu seiner Zeit. Gott hat diese Ordnung geschaffen. Denn er hat ihm alles unter seine Füße getan, der Vater, also dem Sohn. Wenn er aber sagt, dass er alles ihm untertan gemacht hat, dann ist ausgenommen der, der ihm das untergetan hat. Also alles in der Ordnung. Wenn aber alles ihm, dem Sohn, untertan wird, alsdann wird auch der Sohn selbst untertan sein, dem, der ihm alles untergetan hat. Alles in seiner Ordnung. Auf das Gott sei alles in allem. Wir merken, das sind also Werdegänge, die Gott selber festgelegt hat. Zum Guten. Die dürfen nicht durcheinander gebracht werden oder gebracht werden wollen. Wir lesen dazu auch noch im Psalm 111, das möchte ich auch noch unterstreichen, zitieren, in Vers 3 oder Vers 2 schon, wo gesagt wird, groß sind die Werke des Herrn, wer ihre achtet, der hat viel Lust daran. Was er nämlich ordnet, das ist löblich und herrlich. Und seine Gerechtigkeit bleibt ewig. Was Gott ordnet, was er anweist als Ordnung, das ist lobenswert. Das andere, was nicht angewiesen ist durch Gott, das zerstört. Darum sucht der Herr auch die Erhaltung und Einhaltung seiner Ordnungen und wird den, das sagt die Schrift auch, nicht ungezüchtigt lassen, der seine Ordnungen missachtet oder zerstört. Das lesen wir zum Beispiel im Psalm 89 auch deutlich, sicher viele andere Stellen auch, aber hier wird es auch hervorgehoben. Wo aber seine Kinder mein Gesetz verlassen und in meinen Recht nicht wandeln, so sie meine Ordnungen entheiligen und meine Gebote nicht halten, so will ich ihre Sünde mit der Rute heimsuchen. Also Gott will seine Ordnungen aufrichten. Er will, dass die, die ihn bekennen, auch in seinen Ordnungen wandeln, so wie das Volk Israel. Und wenn sie es nicht tun, wenn sie die Ordnungen nicht halten, dann will ich sie, so spricht der Herr, mit der Rute heimsuchen und ihre Missetat mit plagen. Gott macht es nicht mit den Seinen unter dieser von ihm festgelegten Ordnung. Es steht aber dazu, und das ist wieder das Tröstliche, dass die Zurechtweisung und Züchtigung nicht eine gänzliche Zerscheiterung ist, sondern wirklich nur eine Zurechtweisung, die sehr, sehr massiv sein kann. Hier steht aber, meine Gnade will ich nicht von ihm wenden und meine Wahrheit nicht lassen trügen. Ich will meinen Bund nicht entheiligen und nicht ändern, was aus meinem Munde gegangen ist. Also Ordnungen Gottes sind wichtig. Werden sie nicht eingehalten, kommt das züchtigende Gericht, damit es zu der Ordnung wieder kommt, weil Gott gnädig und barmherzig ist, sonst würden wir ja alle verloren gehen. Unordnung heißt einfach Finsternis oder Unwahrheit, denn des Herrn Licht und Wahrheit gehören einfach zusammen, Licht und Wahrheit. Licht bringt auch das Verborgene zutage. Warum? Um es einfach nur zu strafen, um es zu ordnen. Was gehört rein in das Verborgene, was gehört nicht rein? Gott macht ja vieles in uns offenbar, nicht um uns bloßzustellen. Das habe ich auch in meinem eigenen Leben festgestellt nach der Bekehrung. Was hat der Herr alles so offenbar gemacht? Auch den ganzen Schmutz. Aber nicht, um mich kaputt zu machen, sondern um Ordnung zu schaffen und zu sagen, siehst du, das gehört nicht zu mir und soll auch nicht zu dir gehören. Und das will ich in dein Leben reintun, denn das gehört zu mir. Ich will Ordnung schaffen. Ja, und diese Ordnung, das ging dann bis in die Wohnung hinein, da wurde plötzlich Ordnung geschaffen. Da kam vieles aus dem Bücherregal raus und anderes kam rein. Ordnung schaffen. Ja? Gott will, dass es ans Licht kommt, was im Dunkeln verborgen ist, damit es geordnet wird. Hiob darf über das Land der Abgeschiedenen, also da, wo die Seelen sind, ohne die Hoffnung des ewigen Lebens so sagen, sie sind ins Land der Finsternis und der Dunkelheit gekommen. Und dann steht dort in Hiob 10, 21, wo keine Ordnung ist. Diese Seelen ins Land der Finsternis, da ist keine Ordnung. Da geht alles drunter und drüber, weil Gott dort nicht ist. Aber wo Gott ist, da ordnet sich alles wunderbar. Der Herr ist ein Gott der Ordnung und der Gnade. Zu Israel spricht er, dass seine Gnade erst aufhören wird, wenn seine guten Ordnungen aufhören würden. So lang ist seine Gnade. Das lesen wir in Jeremia 31. Also der Herr steht, er wird seine Ordnungen nicht kaputt gehen lassen und darum wird er auch die Gnade nicht zurücknehmen. Aber er besteht darauf, dass wo Gnade sich ausbreitet, auch die Ordnungen sich ausbreiten. Jeremia 31, Vers 35. So spricht der Herr, der die Sonne dem Tag zum Licht gibt und den Mond und die Sterne nach ihrem Lauf der Nacht zum Licht, der das Meer bewegt, dass seine Wellen brausen, Herr Zebaoth ist sein Name, wenn solche Ordnungen vergehen vor mir, so soll auch aufhören der Same Israels, dass er nicht mehr ein Volk vor mir sei ewiglich. Wo solche Ordnungen, das heißt, wo Gottes Ordnungen in der Schöpfung in dieser Welt aufgehoben werden, ist auch die Heilsgeschichte hier zu Ende. Aber solange sie nicht zu Ende ist, sollen die Ordnungen bestehen bleiben. Also das heißt, die Sonne wird weiter scheinen. Auch wenn viele Angst haben, die wird nicht scheinen. Die wird so lange scheinen, bis die Vollendung der Heilsgeschichte stattgefunden hat. Der Mond, auch wenn sie da eine Station drauf haben, der bleibt auch stehen. Auch wenn es einige Gerichtswehen gibt, heißt es ja nicht, dass die Ordnungen Gottes deswegen untergehen. Denn diese sind auch in den Ordnungen Gottes mit integriert. Sie sind mit eingebettet und sie tun nur das, was Gott gefällt. Für die Gemeinde Jesu heißt es deshalb nicht umsonst, dass sie allen Ordnungen der Menschen in dieser Welt, die Gott zulässt, auch untertan sein sollen. Ja, 1. Petrus 2, 13. Da heißt es, seid untertan der menschlichen Ordnung um des Herrn willen, es sei dem König als dem Obersten oder den Hauptleuten als die von ihm gesandt sind, zur Rache über die Übeltäter und zu Lobe den Frommen. Denn das ist der Wille Gottes, dass ihr mit Wohltun verstopft die Unwissenheit der törichten Menschen. Die Menschen sind ja auch geprägt in der Schöpfung, von der Schöpfung her, von den Ordnungen Gottes. Und deswegen geben sie auch hier Ordnungen, dass man zum Beispiel bei Rot nicht über die Straße gehen soll, damit man nicht überfahren wird, dass man kein offenes Feuer machen darf in der Wohnung, das ist auch eine Ordnung, damit das Haus nicht abbrennt. Ja, es gibt gewisse gute Ordnungen, wo wir Ja sagen können und auch müssen, auch wenn es uns schwerfällt, dass wir nicht den Müll in der Wohnung aufheben, damit sich keine Ratten sammeln und die anderen Nachbarn dann auch noch Ratten kriegen. Sind Ordnungen, ja? Das klingt ganz einfach, aber so gibt es viele wunderbare Dinge, die der Mensch sich nicht allein erdacht hat, sondern weil er von den Ordnungen Gottes geprägt ist. Deswegen sollen wir auch den Ordnungen zum Wohle aller uns unterstellen. So wie die Schöpfung und der Heilsplan Gottes wunderbar geordnet sind und eins das andere in einer bestimmten Rangordnung und Reihenfolge ergänzt, gefiel es dem Herrn auch in seiner Weisheit, solche Ordnungen in seiner Gemeinde aufzurichten. Und hier liegt ja immer die Betonung auf seiner. Niemand hat eine Gemeinde, sondern es ist Gottes Gemeinde. Wenn Gemeinde Jesu da ist, dann ist es immer Gottes Gemeinde. Und wo Gottes Gemeinde ist, hat Gott zu bestimmen. Nie ein Mensch. Immer hat Gott zu bestimmen. Er sagt, wie seine Gemeinde zu leben hat, Ordnungen einzuhalten hat. Und zwar, damit es zu der richtigen Ergänzung kommt. So lasen wir jetzt im 1. Korintherbrief, er ist das Haupt. Er steht über allem. Gott steht über allem. Wir sind nur Glieder des Leibes Jesu. Gott hat gesetzt oder verordnet. So lesen wir auch in 1. Korinther 12, Vers 28 in der Gemeinde ganz bestimmte Ordnungen, also nicht Ordnungen, die wir hätten machen können oder die fromme Leute hätten machen können, sondern die durch den Heiligen Geist so gesetzt sind. Da steht in Vers 28, Gott hat gesetzt oder geordnet in der Gemeinde. Aufs erste Apostel, das hat Gott gemacht. Als nächstes Propheten, hat er gemacht. Als weiteres Lehrer, dann Wundertäter, Gaben gesund zu machen, Helfer, Regierer, mancherlei Sprachen. Gott hat das geordnet. Und wir merken ja, dass es viele Strömungen in unserer Zeit auch gibt, die diese Ordnung durchbrechen. Die, wenn zum Beispiel hier zum Schluss steht, mancherlei Sprachen, dann ordnen sie das einfach an die erste Stelle. Ja, das Zungenreden und Wundertun. Kranke heilen. Wird einfach an die erste Stelle gestellt. Die Ordnungen Gottes werden einfach auf den Kopf gestellt. Gott hat aber geordnet und will, dass seine Ordnung eingehalten wird. Apostel, Propheten, Lehrer, dann Wundertäter, dann als fünftes Gaben gesund zu machen. Also schon eine weitere Stellung, dann Helfer, Regierer, mancherlei Sprachen, ganz zum Schluss. Und dann wird ja die Frage aufgeworfen, sind sie denn alle in der Rangordnung Apostel oder Propheten? Nein. Die Rangordnung ist nicht gleich, die Gott in seiner Ordnung gibt, sondern sie ist so angeordnet, dass sie in der Ergänzung stehen kann. So wie an einem Leibe wir nicht nur Füße haben, sondern wir haben Füße und Beine. Wir haben Arme und Hände und nicht nur Hände. Und sie sollen in einer gewissen Ordnung zusammenstehen. Sonst könnten wir sagen, der Arm kann ja unten am Finger sein und die Hand da oben. Das wäre die menschliche Ordnung, die bringt nämlich alles durcheinander. Gott hat es so geordnet, dass die Hand genau am Arm ist, damit sie auch funktioniert. Dazwischen, zwischen Schulter und Arm, würde sie nicht funktionieren, wenn das umgekehrt wäre. So ist also in der Gemeinde auch eine Ordnung und innerhalb der Ordnung auch eine Verantwortung gegeben. Wir können das auch nennen, eine Verantwortungsordnung hat Gott eingesetzt. Und nun kommen wir zum 11. Kapitel. Verantwortungsordnung, Gott Vater. Er steht über allem. Jesus Christus, Gott offenbarte sich im Fleisch, in ihm. Und dann kommt als dritte geistliche Offenbarung der Heilige Geist, der dann Jesus und den Vater verklärt. Und so heißt es auch hier, Jesus Christus ist das Haupt, das ist die Ordnung eines jeden Mannes. Nicht umgekehrt, der Mann ist nie das Haupt Christi. Jesus ist und bleibt das Haupt des Mannes. Und die Ordnung Gottes heißt, der Mann, und hier wird besonders in dem Kapitel von dem verheirateten Mann und der Frau gesprochen, ist das Haupt der Frau, das ist die Ordnung. Und danach kommen die Kinder. Und Christi Haupt ist Gott der Vater. Diese Ordnung darf nie durcheinander gebracht werden, wo geistlich gelebt werden will. Wer das durcheinander bringt, kommt ins Chaos und muss anecken, muss zerstören, weil es keine Ergänzung gibt. Er kommt zu einem Herrschen, zu einem Unterdrücken und nicht zu einem Aufbauen. Wenn Gott über allem steht als Haupt Christi, trägt er Fürsorge, dass seine Offenbarung stattfindet und umgesetzt wird. Er trägt also Verantwortung für sein Wort, was er gesagt hat. Er ist das Haupt Christi. Er trägt die gesamte Verantwortung. Das ist also nicht nur eine Ordnung schlechthin, sondern eine Verantwortungsordnung, die gegeben ist. Deswegen lesen wir in Johannes 8, Vers 28, wo der Herr Jesus deutlich sagt, wenn ihr des Menschen Sohn erhöhen werdet, dann werdet ihr erkennen, dass ich es sei und nichts von mir selber tue, denn ich habe ein Haupt über mir. Das ist der Vater. Nichts von mir selber tue, ja? Gott, der Vater, nimmt seine Verantwortung für sein Wort, und zwar, die Verantwortung ist sein Maßstab, wahr, für den Sohn. Der Sohn soll den Maßstab des Vaters einhalten. Jesus Christus trägt volle Verantwortung als Maßstab für den Mann. Volle Verantwortung. Er gibt sich zum Maßstab und deswegen sagte er zu seinen Jüngern, wenn ihr mir nachfolgen wollt, dann verleugnet euch selbst. Nehmt meinen Maßstab an und ich stehe dafür ein in der Verantwortung, dass mein Maßstab euch gut führt und gut ist. So wie der Vater im Himmel Verantwortung übernimmt für seinen Maßstab an seinem Sohn. Und der Sohn sagt, ich richte mich ganz nach dem Maßstab des Vaters. So soll der Mann sich nach dem Maßstab Christi ausrichten. Darum prophetische Worte bei der Hochzeit zu Kana, wies Maria darauf hin und sagt, was er euch sagt, Jesus, das tut, was er euch sagt. So sagte sie es den Männern dort, den Dienern, was er euch sagt, das tut. Er ist Maßstab. Und Jesus sagt selbst in Johannes 8, 31, wir haben aus Johannes 8 schon gelesen, wenn jemand an meiner Rede bleibt, dann wird er mein richtiger Jünger sein. Er gibt sich zum Maßstab. Hier verstehen wir, was der Apostel Paulus durch den Heiligen Geist der Gemeinde mitteilen will. Christus ist eines jeglichen Mannes Haupt. Haupt heißt Verantwortungsmaßstab. Oder Johannes 20, 21. Dieses Wort, das kennen wir ja auch. So wie mich, ich übertrage das mal, mein Haupt, der Vater, gesandt hat, sende ich euch als euer Haupt in diese Welt. Ja? Der Satz heißt hier folgendermaßen in Johannes 20, 21. Friede sei mit euch. Gleich wie mich der Vater gesandt hat, so sende ich euch. Wie der Vater mein Haupt ist, so bin ich euer Haupt und sende auch euch. Nach meinem Maßstab. Matthäus 28, 20, auch bei diesem Missionsbefehl, sagt der Herr Jesus nicht nur, geht hin und lehrt, sondern er sagt, geht hin und lehrt, was ich euch befohlen habe. Also nicht geht hin und lehrt irgendwas, was ihr glaubt, was ihr verstanden habt, was ihr meint, wie man was zu sehen hat, so wie es ja jetzt auch kürzlich hier so ein Professor Theologie und Arzt, ja, sich herausnahm und sagte, na ja, Gott sei Dank, Gott ist tot, ja, und jetzt hat er ein Buch geschrieben, Bestseller, und man liest das, er ist Katholik, ja, ist Theologe, und er sagt, Gott ist tot. Nicht die Verkündigung, die man so selber für wahr hält, sondern Jesus sagt, was ich euch gesagt habe. Ich bin euer Haupt. Und wenn etwas zu sagen ist in der Welt von mir, dann müsst ihr sagen, was ich euch gesagt habe und nicht eigenes. Hier wird im Übrigen Evangelisation dann ganz leicht, wenn man sich nur an die Worte Jesu hält, denn sie haben ja Gewicht. Der Mann trägt wiederum dann Verantwortung als Maßstab, als geistlicher Maßstab für die Frau. Das hat Gott schon gesagt nach dem Sündenfall. In 1. Mose 3, 16 sprach er nicht nur davon, dass Eva mit Schmerzen Kinder gebären soll, sondern dein Verlangen soll nach deinem Manne sein. Das heißt, so wie es Paulus hier sagen konnte, er soll dein Haupt sein. Christus ist sein Haupt, er muss nach dem Maßstab Christi leben und dieser Maßstab, der in ihm Raum gewonnen ist, soll als Haupt wieder auch für die Frau sichtbar werden. Die Frau trägt wiederum Verantwortung im geistlichen Maßstab für die Kinder und für die Jüngeren. Wir lesen das zum Beispiel in 1. Timotheus 2,15, sie ist selig durch Kinder gebären sie. Dort drin blüht sie auf, wenn die Kinder dann auch im Glauben, in der Liebe und in der Heiligung, in der Zucht leben. Das ist so ihre Aufgabe. Da ist sie wieder der Glaubensmaßstab oder in Titus 2, 3 bis 4, wo es heißt von den Frauen, dass sie dann die Jüngeren lehren. Lehren, wie man als Ehefrau umgeht und mit den Kindern umgeht. Also wir sehen, dass das Haupt in der Ordnung Gottes immer weiter herunter delegiert wird, einer des anderen Haupt. Das ist eine Ordnung, die Gott gegeben hat. Und innerhalb dieser Ordnung geht es gut, weil Gottes Ordnungen immer gut sind. Wo diese Ordnung verlassen werden, kommt es zur Tyrannei, kommt es zur Herrschsucht. Aber da, wo jeder sein Haupt über sich akzeptiert und in Ordnung wandelt, kommt es zum organischen Miteinander. Wenn Christus, so in diesem Beispiel, sein Haupt, den Vater, nicht akzeptiert hätte, hätte gesagt, ich bin der Sohn Gottes und ich will euch was erzählen, ich mache auch das, was Gott, der Vater, nicht will, hätte es keine Erlösung gegeben. Aber weil er sagt, ich tue den Willen des Vaters, der will, dass ich mein Leben gebe für die Menschen, dadurch hat es Segen gegeben. Und dadurch, dass sich die Apostel und die Jünger berufen ließen und ausstatten ließen mit der Kraft des Heiligen Geistes, hat es Evangelium in aller Welt gegeben, hat es Gemeinden gegeben. Hätten sie gesagt, das machen wir nicht so. Der Herr hat gesagt, bleibt zu Jerusalem, wartet bis auf den Heiligen Geist und nicht vorher, bitteschön. Und hätten gesagt, na ja, wir waren ja 3 Jahre mit dir unterwegs, wir wissen jetzt Bescheid und wir gehen jetzt los. Hätte es ein Durcheinander gegeben, merken wir. Die Ordnungen sind so wichtig und alles, was daraus entsteht, ist gut. Zu Adam und Eva, ich komme da gleich zum Schluss, wurde ja gesagt, oder gab es ja das Angebot, alles gleich zu machen. Und das ist ja auch das, was unter den Menschen immer wieder neu geschürt wird. Ihr seid alle gleich. Ja, Emanzipation ist eine Gleichmachung. Wir haben jetzt eine Bibel für Frauen, Juden und Arme, steht da drüber. Alle gleich. Ja, das ist eine seltsame Bibel, ist das. Das ist gar keine richtige Bibel. Aber so möchte man das machen. Alle gleich, deswegen haben wir nicht nur einen Gott, sondern eine Göttin. Alles gleich. Und dann denkt man, jetzt hat man die richtige Ordnung gefunden. Nein, nein. Das ist eine Inszenierung des Teufels. Denn er hat bereits im Paradies gesagt, wenn du von dem Baum isst, dann werdet ihr gleich sein mit Gott. Also alles gleich. Da braucht er keine Ordnung mehr über euch. Ihr seid dann ebenbürtig. Das ist sein Ziel. Er will auch Ebenbürtigkeit, Mann und Frau und Kind, ja, Kinder wie die Eltern, Frau wie die Männer und Männer wie die Frauen und so weiter und alles, ja, und deswegen können auch Männer plötzlich heiraten, ja, das ist alles gleich gemacht. Das ist diabolisch. Und das ist, wäre auch schlimm in der Gemeinde Jesu, wenn da eine Gleichmacherei von Ordnungen stattfinden würde. Ihr werdet sein wie Gott. Der Unterschied zwischen Schöpfer und Geschöpf, Mann und Frau, Eltern und Kinder, in Verantwortungsordnung will der Satan aufheben. Aber Gott will sie fördern, diesen Unterschied. Er ist Gott, er ist der Schöpfer. Wir sind nur Geschöpfe. Wir bestimmen Gott nicht. Er sagt, was die Geschöpfe tun. Und die Ordnungen in dieser Welt hat auch er aufgerichtet und will, dass sie eingehalten werden. Stellen wir uns vor, ein Magnet hat ja 2 Pole. Wenn sich ein Pol dem anderen anpassen würde, ist die Funktion des Magneten vorbei. Und wenn die Ordnungen Gottes jetzt einander angeglichen werden, gibt es kein Miteinander mehr. Ein Magnet hat ja die Aufgabe, etwas anzuziehen und mitzuziehen bis an den Orten, wo es hinkommen soll. Aber wenn er nicht mehr funktioniert, ist einfach ein Miteinander nicht mehr möglich. Die Verantwortlichkeit geht zugrunde. Das Ziel in der christlichen Gemeinde wird nicht erreicht. Unsere christliche Freiheit besteht darin, dass wir uns gerne und ganz den Ordnungen des Herrn unterstellen. Und die Beispiele, die der Herr Jesus ja auch gegeben hat mit den Gleichnissen, zielen genau darauf ab. Jemand, der 5 Zentner kriegt, ist nicht gleich zu beurteilen wie einer, der 2 kriegt. Auch nicht wie der 1 kriegt. Aber alle hatten die gleiche Chance, der 5 Zentner kriegt, konnte 100% hinzugewinnen. Also 10, nicht nur 1. Wer 2 bekam, der konnte 2 zu gewinnen, auch 100%, 4. Aber wir können nicht sagen, der 5 bekommen hat, ist gleich in der Ordnung wie der 2 ist. Der hat mehr Verantwortung gekriegt mit den 5 Zentnern als der mit 2 und der mit 1. Ja, die Gleichnisse deuten dahin. Aber jeder in seiner Ordnung darf 100% Frucht bringen. Paulus lobt die Brüder der Gemeinde zu Korinth darin, dass sie sich nicht scheuen, die Ordnungsweise Gottes anzunehmen. Nicht scheuen, die Ordnungsweise Gottes anzunehmen. Ich lese nochmal den 2. Vers. Vielleicht haben wir nicht mehr ganz so im Gedächtnis. 1. Korinther 11. Ich lobe euch, dass ihr an mich gedenket in allen Stücken und haltet die Weise, wie ich sie euch gegeben habe. Also damit deutet er nicht auf sich Paulus, sondern wie der Herr sie durch mich euch gegeben hat. Ihr scheut euch also nicht, die Ordnungsweise Gottes anzunehmen. Wohl uns, wenn wir auch heute bis zum Wiederkommen Jesu die göttlichen Ordnungen in der Gemeinde, Familie und Gesellschaft suchen, beachten und auch darin bestehen wollen. Ordnungen sind Vorgaben, sie sind wichtig und sie sollen eingehalten werden. Geistliche Ordnung wie auch Ordnung in dieser Welt.